Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute gehen wir nicht aufs Wasser, sondern bleiben an Land. Noch dazu widmen wir uns einem sehr trockenen Thema, wenn es nicht vernünftig erklärt wird. Die Juristerei. Garant für Spannung in Rechtsfragen ist der Segler und Rechtsanwalt Ben Tanis aus Kiel. Er arbeitet mit Boots- und Schiffbauern zusammen in einem europaweiten Netzwerk von Partnerkanzleien in allen rechtlichen Fragen rund um die Themen des Yachtsports. Vom Bootsverkauf über Steuer- und Zollangelegenheiten bis hin zur Abwicklung von Schadensfällen. Ben, kommt es nur mir so vor oder ist die rechtliche Situation in Bezug auf den Yachtsport schwieriger als andere Felder deines Berufs?
Ja, wunderschönen guten Tag.
Ja, herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das, was wir machen, ist bestimmt kompliziert. Also an der einen Stelle, an der anderen Stelle ist es dann wahrscheinlich wieder ganz einfach. Im Grunde genommen bilden wir alle möglichen Rechtsgebiete ab, aber eben immer mit dem spezialisierten Blick auf Schiffe. Also wenn die Leute mich fragen, ja, was macht ihr denn eigentlich? Dann sage ich, egal, alles, was irgendwie im Zusammenhang mit deinem Schiff, mit deinem Boot steht. Von daher ist sozusagen die rechtliche Bandbreite sehr groß, aber eben immer zugeschnitten aufs Schiff. Also wir haben Schadensfälle, wir haben auch mal einen Erbfall, wir haben eine Erbauseinandersetzung, wir haben ab und zu auch Sachen mit familienrechtlichem Anteil. Aber natürlich ist es so, dass schon 80%, 85%, 90% unserer Arbeit sind immer wiederkehrende Sachverhalte.
Sag mal ein Beispiel. Also was ist so ein klassischer Sachverhalt? Also wahrscheinlich, dass einer mit dem anderen reinfährt.
Ja, also das wäre mit Sicherheit was Klassisches, was bei uns allerdings jetzt nicht die Hauptsache ausmacht. Die Hauptsache bei uns sind tatsächlich so Steuerfragen. Also dieses ewige, endlose Thema Mehrwertsteuer beim Bootskauf, das ist wirklich ein Evergreen, könnte man sagen, ein Dauerbrenner. Da wird die rechtliche Lage auch nicht einfacher, sondern eher komplizierter. Und da versuchen wir am Ball zu bleiben.
Sag doch mal kurz für alle, die uns zuhören und genau diese Frage sich stellen mit Mehrwertsteuer. Muss man sie jetzt zahlen oder nicht? Oder wann muss man sie zahlen? Kannst du das kurz zusammenfassen juristisch?
Ja, also ganz kurz wäre die Antwort, natürlich muss man Mehrwertsteuer zahlen. Steht nämlich so im Gesetz. Ja? Also jeder, der hier anruft und sagt, ich würde gerne irgendwie einen Workaround um die Mehrwertsteuer machen. Was bietet ihr denn da so an? Dann müssen wir dem immer erstmal den Zahn ziehen und sagen, naja, also wir können gucken, ob für sie vielleicht ein Ausnahmetatbestand in Betracht kommt oder ob ihr Schiff vielleicht sogar schon versteuert ist und sie wissen es nur gar nicht. Das ist nämlich oftmals gar nicht so leicht zu ermitteln. Aber wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, dass so ein Schiff versteuert werden muss, dann muss es eben versteuert werden.
Okay, aber was sind Ausnahmefälle? Also wann brauche ich denn die Mehrwertsteuer? Es sind ja immerhin 19% in Deutschland. Wann muss ich sie nicht zahlen?
Also grundsätzlich ist es ja so, mit der Mehrwertsteuer sollen nur private Personen, also Privatpersonen belastet werden, eben keine Gewerbetreibenden.
Genau.
Immer dann, wenn das Schiff gewerblich genutzt wird, dann fällt natürlich keine Steuer an.
Beziehungsweise wird einfach durchgereicht als durchlaufender Posten.
Genau, entweder so oder es gibt da auch Möglichkeiten, dass sie eben gar nicht erst gezahlt werden muss. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn das so länderübergreifend ist.
Ja, genau. Ja,
also
genau.
Das Schiff... Wenn das Ganze in einem Land stattfindet, wenn das Ganze in Deutschland stattfindet, dann ist es noch relativ leicht, sich die Mehrwertsteuer dann auch wiederzuholen als Gewerbetreibender. Wenn das irgendwie, die Werft sitzt in Frankreich, die Gesellschaft sitzt in Deutschland, das Schiff wird aber nach Kroatien geliefert, dann ist das schon kompliziert und dauert lange, die Mehrwertsteuer wiederzuholen. Und dafür gibt es dann Instrumente, dass man sie eben gar nicht erst zahlen muss, wenn klar ist, dass man sie später irgendwo wiederholen kann.
Okay.
Das wäre so der Standardfall. Da muss die Steuer eben nicht gezahlt werden. Oder aber... wenn das Schiff gar nicht im Geltungsbereich der Mehrwertsteuerrichtlinie benutzt werden soll. Sprich, das Schiff soll vielleicht gar nicht im Mittelmeer oder in den europäischen Atlantikgewässern fahren, sondern soll im Prinzip direkt auf den Karibik-Turn gehen. Dann kann man auch schauen, dass man mit der Werft oder mit dem Verkäufer, je nachdem, ob es ein neues oder ein gebrauchtes Schiff ist, Absprachen und Vorkehrungen trifft, dass das Schiff eben gleich exportiert wird, sodass keine Steuer anfällt.
Ist dann aber wieder schwierig, wenn ich in die europäische Karibik, zum Beispiel nach Martinique, segle.
Ja, das ist ganz witzig, das meinen die Leute immer. Aber diese ganzen europäischen Überseegebiete, die gehören nicht zum Geltungsbereich der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie.
Das meinte ich mit kompliziert.
Ja, aus meiner Sicht ist das gar nicht so kompliziert, sondern ist eigentlich ganz einfach. Die gehören halt nicht mit dazu.
Okay.
Und dementsprechend fällt da halt eben auch keine Steuer an. Bedeutet aber eben auch, es gibt diese Geschichte, dass Boote, die länger als 3 Jahre aus Unionsgewässern abwesend sind, dass die eben ihren Steuerstatus verlieren. Und eigentlich ist es sogar so, dass sie sofort ihren Steuerstatus verlieren, ihn innerhalb von 3 Jahren nur ohne Formalismus, ohne großen Formalismus zurückerlangen können. Und dann fragen die Leute immer, ja, geht das denn auch, wenn ich da auf Martinique bin? Dann bin ich doch auch in Europa. So, und da muss man dann halt auch eben sagen, nee, die gehören steuerrechtlich nicht zum Mehrwertsteuersystem und dementsprechend reicht das halt eben auch nicht aus.
Jetzt sind wir doch bei einem schrecklich trockenen Thema gelandet, der Mehrwertsteuer, mein Gott. Lass uns ein bisschen wilder werden. Du hast so viel erlebt als Jurist, gerade in diesem Bereich. Erzähl uns eine wilde Geschichte, was ist dir begegnet, wo wir, die sich in der Juristerei nicht so gut auskennen, sagen, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, es gibt wirklich eine Sache, die ist ganz, ganz weit vorne und da kommt erstmal gar nichts. Und zwar war das ein Yachtkauf. Und ich muss grundsätzlich sagen, bei Yachtkäufen habe ich erlebt, je teurer das Schiff, desto schlechter der Vertrag. Ja, also man muss immer vorsichtig sein mit sagen, was ist teuer, was ist nicht teuer.
Ja.
Aber ich sag mal, wenn sich jemand ein Schiff für 50.000 Euro kauft, dann ist das oftmals so, dass er sehr, sehr genau aufpasst, was ist das für ein Vertrag, dann kommt er mit dem Gutachter und so weiter und so fort.
Ja.
Und komischerweise, je teurer die Schiffe werden, desto abstruser werden die Verträge. Und ich habe es tatsächlich einmal erlebt, das war in Frankreich, da sollten wir einen Vertrag prüfen, weil es Schwierigkeiten gab, nachdem das Schiff übergeben worden ist, war eine sehr große Yacht.
Ja.
Also, dass ich darum gebeten habe, dass man mir mal die Vertragsunterlagen vorlegen möge, dann bekam ich einen Scan geschickt von einem Bierdeckel.
Nein.
Ja, und pass auf dem Bierdeckel stand drauf, dass das Schiff verkauft werden soll von A an B, also die Namen standen schon noch drauf, aber da stand drauf 1 Million, ein Porsche, ein Mercedes und noch ein paar Diamanten.
Mafia.
Ja, das war wirklich absurd. Ja, ich habe wirklich zuerst gedacht, oh, der hat aber Humor, so, das ist ja ein geiler Witz. Und als ich ihn dann gefragt habe, wo denn der richtige Vertrag ist, dann hat er mich nur angeguckt und gesagt, naja, mehr haben wir nicht gemacht. Wir haben uns abends bei einem Bier darauf geeinigt, dass wir das so abwickeln wollen. Und damit wir das nicht vergessen, was wir da besprochen haben, haben wir es halt eben aufgeschrieben. Vertrag ist doch Vertrag, oder? Ich sag, ja, also
kann man so machen,
grundsätzlich,
ne?
Stimmt das ja, genau. Aber dann wird's halt schon wirklich schwierig. Das ist jetzt rechtlich vielleicht gar nicht so abstrus, aber so rein tatsächlich war das schon wirklich verrückt. Mhm, ja, also das hat wirklich mein Grundgefühl, dass je teurer die Boote sind, desto hemdsärmeliger werden die Verträge, hat das wirklich bestätigt, aber auf ein ganz neues Level gehoben.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema Gebrauchtbootkauf. Jetzt gibt es viele Leute, die natürlich im Mittelmeer segeln wollen. Also wir beide zum Beispiel wohnen in Kiel und wir wissen, wie wahnsinnig schön die Ostsee ist. Wir wissen aber auch, wie häufig wir auf der Ostsee frieren, wenn wir segeln. Deshalb macht es Sinn, im Mittelmeer was zu kaufen. Und da gibt es dann so ein paar Besonderheiten. Klär doch mal alle draußen auf, die sich im Mittelmeer ein Boot kaufen wollen. Worauf müssen die achten, dass sie da nicht abgezockt werden? Da gibt es nämlich so ein paar Besonderheiten mit diesem MYB-Vertrag.
Genau, du meinst den MYBA-Vertrag.
Ach, heißt ja MYBA, okay, ja. Okay.
Genau, MYBA. Das steht für Mediterranean Yacht Brokers Association. Also das ist im Grunde genommen der Weltverband der Yachtmakler, auch wenn der Name suggeriert, es ginge nur um die Yachtmakler im Mittelmeer. Genau, das ist so ein Standardwerk. Und du hast natürlich recht, also grundsätzlich ist das hier oben bei uns ein total schönes Revier und die Sommer werden ja auch immer heißer. Aber wenn man dann schon mit Leuten aus Süddeutschland spricht, wenn man abends hier während der Kieler Woche zusammensitzt und die Leute aus dem Süden, die ziehen sich schon die Jacke an und wir sitzen hier noch im T-Shirt, dann stellt man fest, dass wir, was Sonne und warm angeht, nicht so verwöhnt sind hier. Ne?
Ja.
Und dass man sich dann halt damit arrangiert. Aber du hast schon recht, also ganz viele unserer Klienten oder der allergrößte Teil unserer Klienten hat Schiffe im Mittelmeer. Und der Yachtkauf im Mittelmeer insbesondere, aber auch in Gesamteuropa, würde ich sagen, ab einer bestimmten Preisklasse, der wird eigentlich in der Regel über ein standardisiertes Vertragsformular abgewickelt. Und das ist eben dieses MYBA-Formular. Das ist ein Formularvertrag eben dieser Yachtmaklerorganisation. Der wurde von denen entwickelt. Da gibt es inzwischen auch irgendwie eine zweite und eine dritte Revision, also neuere Dokumente. Der ist aber auch ganz viel im Umlauf. Also auch ganz viele Yachtmakler, die nicht MIBA-Mitglieder sind, benutzen diese Verträge.
Dürfen die das?
Müssen wir mal bei der MIBA nachfragen.
Aber generell ist es einfach eine gute Vorlage, ne?
Genau, es ist eine akzeptierte Vorlage. Mhm. Ich würde sagen, sie ist auch relativ ausgewogen, wenn es um den Kauf von wirklich großen und sehr großen Yachten geht. Mhm. Man merkt immer wieder, wenn man sich diese Vorlage anschaut, dass das dafür zugeschnitten ist. Und der Vertrag ist auch sehr komplex. Also jetzt als juristischer Laie blickt man da nicht durch.
Mhm.
Aber dieses System, wie also so ein Yachtkauf abgewickelt wird, dieses System wird eigentlich überall benutzt. Und vereinfacht gesagt läuft es so ab, also wenn das Schiff inseriert ist und man sein Interesse bekundet, dann wird man gebeten, den Kaufvertrag zu unterschreiben und eine Anzahlung zu leisten.
Ja, genau, 10%, ne? Mhm.
Genau, von 10% des Kaufpreises. Und erst dann darf man das Schiff überhaupt besichtigen, also in real.
Klingt für mich total absurd, ne? Du schreibst das ja in deinem Artikel auch, aber für mich klingt das absurd.
Ja, und das meine ich auch so ein bisschen damit, wenn ich sage, dass der Vertrag eher auf wirklich große Yachten zugeschnitten ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand möchte eine 25, 30, 40 Meter Yacht verkaufen, dann hat er vielleicht kein Interesse daran, dass da alle möglichen Leute kommen, um mal zu gucken.
Ah, okay, ja, ja.
Und der Aufwand, den man betreiben muss, um so eine Besichtigung durchzuführen, bei einer großen Yacht, der ist natürlich auch ganz anders als jetzt bei einer kleinen Yacht.
Okay, also wir reden tatsächlich hier von Luxusjachten. Wenn ich mir jetzt als Durchschnittsbürger eine 30-Fuß-Yacht kaufe, dann ist der MIBA Quatsch.
Naja, im Grunde genommen nicht. Also im Grunde genommen ist er trotzdem ganz ausgewogen. Man müsste halt überlegen, was macht man mit dieser Anzahlung? Ne? Muss das in dem Fall wirklich sein?
Ja.
Aber oftmals ist es auch da so, die Schiffe liegen irgendwo im Mittelmeer, sind vielleicht auch da oder sind wahrscheinlich da in irgendeiner Agentur, zumindest irgendeine Serviceagentur, die sich um den Unterhalt und die Pflege des Schiffes kümmert.
Ja.
Und der Eigner wird in der Regel wahrscheinlich auch nicht vor Ort sein, sondern der Makler wird die Besichtigung durchführen, wenn man eben eine machen möchte. Ne?
Ja, ja,
und
ja.
Da entstehen halt immer Kosten und man möchte vermeiden, dass man da das Schiff 10, 20 Mal zeigt und die Leute gar kein wirkliches Kaufinteresse haben.
Okay. Mhm.
Sondern der Vertrag sagt halt, pass auf, du zahlst an und dann kannst du kommen, schaust dir das Schiff an, machst dann gleich zuerst eine Sea Trail, also wir machen eine Probefahrt und dann kommt das Boot aus dem Wasser, Condition Survey, also eine Begutachtung mit einem Sachverständigen und nach der Probefahrt hat man noch ein uneingeschränktes Rücktrittsrecht. Ja, also kann einfach sagen, okay, gefällt mir doch nicht und dann sollte man in der Regel die Anzahlung auch zurückbekommen. Und das ist aber dann immer schon so ein bisschen das Problem. Die Anzahlung wird in der Regel von den Yachtmaklern verwahrt. Und zum einen ist das natürlich höchst unsicher, je nachdem wie hoch der Preis ist, liegen dann da vielleicht 100.000 Euro oder mehr. Und man weiß ja nicht, was der damit macht. Man weiß auch nicht, ob der seriös ist. Man weiß auch nicht, ob der kurz vor der Insolvenz steht und man dann auf einmal an dieses Geld nicht mehr rankommt, wenn man vom Vertrag zurücktritt. Deswegen ist das schon ein bisschen unsicher.
Da muss halt dann so ein Drittanbieter gehen, ne?
Gut wäre, wenn man das irgendwie über einen Dritten als Treuhänder macht.
Wenn das allerdings der beste Freund vom Makler ist, ist es dann auch schwierig.
Genau. Also wir bieten das an, dass wir solche Treuhandleistungen dann durchführen. Es ist aber so, also ich sag mal vor 3-4 Jahren, als es wirklich so war, die Nachfrage nach Booten war deutlich höher als das Angebot am Markt, sowohl gebraucht als auch neu. Da haben wir das wirklich so erlebt, wenn wir mit den Yachtmaklern oder den Verkäufern nur darüber gesprochen haben, wie das jetzt wirklich mit der Anzahlung sein soll, ob das sein muss, ob wir das nicht vielleicht an den Dritten, an den Treuhänder zahlen können, dann fiel da oftmals schon die Klappe runter und man hat uns zu verstehen gegeben, dass hinter uns in der Schlange ja noch 10 andere stehen, die das Boot gerne hätten. Und wenn wir solche Spiränzchen jetzt hier abziehen, dann sollen wir einfach gleich aus der Reihe treten und der Nächste darf. So.
Ja, spannend, ja.
Genau. Also das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, würde ich sagen, weil eben die Nachfrage nicht mehr so groß ist. Ne? So dieser Peak ist vorbei, es hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Die Yachtmakler wissen auch, dass das Geld sitzt nicht mehr so locker, es ist nicht mehr so leicht, Boote zu verkaufen. Und da kann man dann schon wieder ein bisschen besser verhandeln.
Ja,
Du schreibst auch Artikel für die Yacht. Dadurch sind wir natürlich auch für diesen Podcast auf dich aufmerksam geworden. Und du schreibst einen Artikel, den ich irre spannend fand. Und zwar, dass man Führerscheine, richtige, ernstzunehmende Bootsführerscheine im Ausland machen kann, beziehungsweise einfach online bestellen kann. Da musst du uns drüber aufklären, weil das finde ich spannend. Also da gibt es sicherlich Leute, die das machen würden. Du schreibst in deinem Artikel aber auch ganz klar, die taugen nichts in Deutschland. Die sind im Grunde nicht rechtens. Klär uns mal über die Situation auf, bitte.
Ich bin da gar nicht selber drauf gestoßen, sondern einer meiner Rechtsanwälte, die hier arbeiten, der ein SSS, also den Sportseeschifferschein, machen wollte. Wir sind immer bemüht, dass unsere Rechtsanwälte und unsere Rechtsanwältin sich nicht nur in juristischen Belangen, sondern eben auch in Sachen Schiffsführung weiterbilden. Und deswegen sind die halt alle dabei, auf den SSS zu machen. Und der hatte mir dann gesagt, als ich ihn darauf angesprochen habe, wie weit das denn nun bei ihm gedient ist, hatte er mir gesagt, weißt du was, ich habe im Internet gesehen, man kann sich zumindest ein Spobosee auch kaufen. Und so bin ich da überhaupt drauf aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das könnte ich eigentlich für meine Frau mal ausprobieren, dass ich dir einfach ein Spobosee kaufe. Dann hat sie auch einen.
Falls die Polizei mal kommt.
Ja, genau. Falls ich nicht mehr zurückfahren kann. Ne? Genau. Und nein, Spaß beiseite. Nee, also ich habe mir das angeguckt und habe wirklich gedacht, oh, das ist interessant. Und ich versuche das mal. Ich bestelle einfach mal einen. Der kostet irgendwie 300 oder 400 Euro. Ich weiß gar nicht mehr genau, wenn man irgendwie noch das extra will, dass das besonders schnell geht oder so. Dann kostet noch mal ein Huni mehr. Und diese Website ist oder war, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, wirklich gut gemacht. Ja, also da gibt es ganz viele so Google-Bewertungen, Testimonials, die sagen, ja, hat alles mega gut funktioniert. Und die haben auch eine FAQ-Seite, wo dann ganz gut beschrieben ist, warum das geht. Die sagen nämlich irgendwie, in Irland gäbe es keine Verpflichtung zur Prüfung, so dass man einen Sportbootführerschein gar nicht braucht, aber man könnte ihn machen. Und das ergäbe irgendwie eine Regelungslücke und dann könnte man einfach in Irland einen Sportbootführerschein beantragen und ließe sich den dann in Deutschland einfach umschreiben. So, und so würde das funktionieren und die würden das halt für einen machen und das geht dann ganz schnell und alles wunderbar. Und das hat mich wirklich interessiert und ich habe natürlich gedacht, oh, das wäre bestimmt auch ein Thema, was man mal gut in Artikel für die Yacht für euch verarbeiten könnte. Dann habe ich mich da so durch den Bestellprozess durchgeklickt, habe alle Sachen angegeben, die so wissen wollen. Und dann ging es darum, dass man eine Anzahlung leistet. Das fand ich auch seriös, ja, dass man also sozusagen die Schlusszahlung erst leistet, wenn man das Dokument auch hat. Mhm. Fand ich alles super. Und dann, als man dann an die Paywall kam, wurde relativ schnörkellos erklärt, dass man eben nicht mit PayPal oder mit Kreditkarte oder so bezahlen kann, sondern dass man nur mit einem Amazon-Voucher oder mit Bitcoins oder ich weiß gar nicht, also noch so andere so,
ja,
jetzt nicht unbedingt generell unseriöse Zahlungsmittel, aber zumindest so.
Aber ungewöhnliche.
Inkognito, genau, so, ne? Und da habe ich schon gedacht, nun, das ist ja komisch. Aber die Website war wirklich so gut gemacht, dass da der Zweifel war noch nicht groß genug. Ja, also ich habe schon dann überlegt, okay, dann, ich weiß gar nicht, wie das jetzt geht, so, Amazon-Voucher, okay. Und dann hatte ich das hier im Büro bei der Frühstücksrunde erzählt und die meinten dann so, nee, das ist doch totaler Scam. So, das ist doch, also da müssten doch eigentlich alle Alarmglocken angehen. Und weil ich mich aber schon so viel mit diesen ganzen Sachen auf der Website auseinandergesetzt hatte, war ich da schon ganz gut eingelullt, so, ne?
Ja,
und kann mir deswegen auch vorstellen, dass das wirklich viele Leute tatsächlich ausprobieren. Die bieten halt auch nicht nur Sportbootführerscheine an, sondern auch Kfz-Führerscheine oder MPU-Gutachten.
Und oh Gott.
Also ein Zeug, ne?
Ja, ist nicht gut.
Ja, genau. Und naja, dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, das Impressum anzugucken. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Adresse, an der die Firma firmiert, dass es die überhaupt nicht gibt. Das ist also eine Straße in der Stadt. Also die Stadt gibt's und die Straße gibt's, aber die Straße gibt's in der Stadt nicht. So, ne? Und genau. Und der angebliche Betreiber, der ist auch unter dieser Adresse gar nicht gemeldet. Also wir haben dann noch eine Einwohnermeldeamtsanfrage gemacht, einfach um zu schauen, ist da wirklich nichts, ne? Und da kam auch nur so ein Negativbescheid zurück, dass es die Adresse ja überhaupt nicht gäbe. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, also das ist wirklich. Von daher gehe ich davon aus, dass niemand, der sich da jemals um einen Führerschein bemüht hat, so ein Dokument bekommen hat, ja, weil es die Firma eben überhaupt nicht gibt. Also ich denke mal, ich weiß es nicht, ne? Aber ich denke mal, dass das so läuft. und eine Nachfrage bei Freunden beim DSV, beim Deutschen Seglerverband, die ja als sogenannte Beliehene, also der DSV ist vom Staat mit der Aufgabe beliehen, so nennt man das, sich um das Führerscheinwesen in Deutschland im Sportbootbereich zu kümmern, zusammen mit dem Deutschen Motorjachtverband. Und die sind eben auch zuständig für die Anerkennung ausländischer Führerscheine. Die sagen zum einen schon auf ihrer Website im FAQ-Bereich, aber auch nochmal auf telefonische Nachfrage. Also es werden grundsätzlich überhaupt keine Führerscheine umgeschrieben. Ja, wenn du als Deutscher im Ausland einen Führerschein machst, der wird nicht umgeschrieben.
Der gilt einfach, fertig.
Nee, auch nicht. Da kommen wir dann nämlich in einen relativ spannenden Bereich. Also grundsätzlich gilt das sogenannte Herkunftslandprinzip. Das bedeutet, in Europa ist es, ich sag ganz bewusst grundsätzlich, weil es gibt viele Ausnahmen, aber es ist grundsätzlich so, dass du den Führerschein brauchst, den das Land, in dem du deinen Wohnsitz hast, vorschreibt für seine Gewässer.
Ja.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Deutscher bin und in Deutschland wohne, brauche ich eben einen deutschen Sportbootführerschein, auch wenn ich in Italien ein Boot fahren möchte. So. Ja. Und dann gibt's so eine UN-Resolution Nummer 40 ist das, da haben halt verschiedene Länder, nicht nur der Europäischen Union, sondern der ganzen Welt, haben halt dieses Herkunftslandprinzip anerkannt. Es sind nicht alle Länder in Europa, aber viele. Dementsprechend gilt halt grundsätzlich erstmal, wenn du in Deutschland einen Führerschein brauchst, dann brauchst du ihn auch in Italien. So, ja. Und wenn der Italiener in Deutschland fahren will, dann erkennen wir wiederum den italienischen Führerschein an. Aber was nicht stattfindet ist, du machst als Deutscher in Kroatien im Urlaub einen Führerschein, kommst dann damit hierher zurück nach Deutschland, meldest dich beim DSV und sagst, hallo, könnt ihr mal die kroatische Lizenz in eine deutsche umschreiben? Das machen die nicht.
Interessant, weil ich habe einen Autoführerschein in den USA gemacht und konnte ihn damals in Deutschland umschreiben. Das Gleiche, ich habe einen Motorradführerschein in England gemacht und konnte ihn umschreiben.
Okay. Weißt du, das ist ja der Luxus, den wir uns letzten Endes gönnen. Ja, wenn die Leute dann so fragen, ja, was macht ihr eigentlich? Soll ich ja alles mit Booten. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, ja, aber dann kannst du doch auch mal eben im Kfz-Bereich hier sowas machen.
Ja, nee.
Und dann sage ich, nee, du, weißt du, weil ich habe davon einfach im Zweifel keine Ahnung. Und genauso ist es mit den Führerscheinen jetzt im Kfz oder für ein Motorrad, ist es genauso. Dass ich denke, ja, das kann sein. Und ich gönne mir den Luxus, dass ich das auch nicht wissen muss.
Egal, war nur ein kurzer Einwurf. Ich hätte zum Schluss noch eine Frage, weil es ja doch alles immer so spezifisch ist, aber eine Frage, die sich die Leute draußen, glaube ich, viel stellen. Es gibt dieses CE-Zertifikat bei Gebrauchtbooten. Jetzt gibt es aber ein paar Boote, die das nicht haben. Erklär uns kurz, alle, die es nicht wissen, was ist ein CE-Zertifikat und wie wichtig ist es, wenn ich mir ein gebrauchtes Boot kaufe?
Boah, Tim, das ist ein heißes Eisen.
Ja, dafür sind wir hier, dass wir die heißen Eisen aus dem Ofen holen.
Also, der erste Teil deiner Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ein CE-Zertifikat, das gibt es nicht nur bei Booten, das gibt es im Grunde genommen für alle Waren, die in der Europäischen Union im Umlauf sein dürfen oder sind. Dieses CE-Zertifikat besagt, diese Ware, die über dieses CE-Zertifikat verfügt, genügt den technischen Mindestanforderungen, die in der Europäischen Union vorgeschrieben sind. Also wenn wir es jetzt auf dem Boot runterbrechen, ja, dann heißt es halt, okay, dieses Schiff ist zum Beispiel mit der europäischen Sportbootrichtlinie konform, was so Sachen angeht wie Wiedereinstiegshilfe. Also es muss einen Waderleiter haben, jetzt mal so ganz einfache Sachen. Ja. Eine gewisse Festigkeit muss der Rumpf aufweisen. So, und dieses CE-Konformitätszeugnis, das soll halt Auskunft darüber geben, dass das Schiff konform ist.
Okay.
Und das gibt es im Prinzip, seitdem es die europäische Sportbootrichtlinie gibt.
Seit 94 oder so, ne?
94, genau. Die wurde dann nochmal novelliert, aber 94 wurde das eingeführt. Und das führt natürlich erstmal zu der Situation, dass alle Boote, die vor 94 auf Kiel gelegt worden sind, dass sie naturgemäß kein CE-Zertifikat haben, weil damals gab es aber auch gar nicht. Ja? Aber dann gibt es natürlich auf dem europäischen Markt, also auf dem Gebrauchtbootmarkt und auf den europäischen Gewässern, eine ganze Menge Boote, die eben nicht vor 1994 gebaut worden sind. Und trotzdem kein CE-Zertifikat haben. Und das ist aus Sicht des Gesetzgebers und wir beraten auch oder wir dürfen an Gesetzgebungsverfahren im Bereich Wassersport mitwirken, sagen wir mal lieber so. Und das ist eine Situation, die es aus Sicht des Gesetzgebers nicht geben darf. Deswegen gibt es die auch nicht. So war mein Eindruck.
de facto ist es ja anders. Ja, de facto gibt es, ich weiß nicht, hunderte, vielleicht tausende Boote, die nach 94 gebaut worden sind, die hier in der EU sind, die aber nicht konform sind.
Ja.
Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass sich jemand eine Chris Craft in den USA besorgt hat und die dann einfach hierher gebracht hat, importiert hat. Dann hat die halt kein CE-Zertifikat. Es kann sein, dass das ein Eigenbau ist. Es kann sein, dass Boote aus halt Nicht-EU-Gebieten hierher segeln, ja, und dann verkauft werden und dann haben sie halt kein CE-Zertifikat. Die spannende Frage, die ich nicht alleine angegangen bin, sondern die ich gemeinsam mit einem Schiffbauingenieur, der sich auch viel mit dieser Thematik auseinandersetzt, der Klaus Röder, und mit den Ingenieuren von CE-Proof, das ist so eine Gesellschaft, die Nachzertifizierung von Sportbooten anbietet. Mit denen gemeinsam habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und wir sind da uns nicht so ganz einig geworden. Um es auf den Punkt zu bringen, meiner Meinung nach ist die CE-Konformität keine Betriebsvoraussetzung für ein Sportboot, so wie eine allgemeine Betriebserlaubnis bei einem Auto. Mhm. Ja, also was ohne eine ABE einfach nicht fahren darf und ohne einen TÜV eben auch nicht.
Ja,
so.
Ja.
Mein Eindruck ist aber, dass der Gesetzgeber der Ansicht ist, das sei so.
Mhm.
Und da muss man natürlich einfach mal ins Gesetz schauen. Ja, read the fucking law heißt es oft. das ist aber auch gar nicht so einfach zu beurteilen, denn im Gesetz steht nur, ein Sportboot ohne CE-Konformität darf nicht in Betrieb genommen werden.
Mhm.
Und der meint, der Laie oder der, sag mal, der Otto-Normal-Leser, der das liest, der darf es halt nicht benutzen. Ja? Und die Inbetriebnahme, also das ist ja das, was wir Juristen hauptsächlich tun. Ja, wir legen so Begriffe aus, ja, sagen, okay, ja, wie muss man das denn verstehen? Was ist denn die Inbetriebnahme? Und die Inbetriebnahme ist dann wiederum in einem anderen Gesetz, nämlich in der 10. Produktsicherheitsverordnung, legal definiert. Das heißt, da steht quasi im Gesetz, was das bedeuten soll. Das ist ein großer Luxus, denn meistens erklärt sich das Gesetz eben nicht selber, ne, sondern lässt ganz viel Spielraum für Interpretation. So, da steht halt, dass die Inbetriebnahme eben nur das erstmalige Verwenden auf dem europäischen Markt ist.
Ah,
so, da sage ich, okay, wenn das Boot einmal benutzt worden ist und es hatte keine CE-Konformität, dann hat vielleicht derjenige, der es zum ersten Mal benutzt hat, was falsch gemacht, ja, aber der es zum zweiten Mal benutzt hat, der dann schon nicht mehr. Ja, zugegebenermaßen, das ist vielleicht ein bisschen spitzfindige Auslegung, aber wenn man sich dann noch die Gesetzesbegründungen anguckt, also die Texte, die der Gesetzgeber mitliefert, damit man versteht, was er meint, ja, oder was er sich dabei gedacht hat, dann wird aus meiner Sicht relativ deutlich, dass eben diese CE-Konformitätsvorschriften die Importeure und Hersteller treffen soll. Ja, das heißt, die Leute, die Boote bauen oder die Leute, die gewerbsmäßig Boote aus Nicht-EU-Ländern importieren für den europäischen Markt. Die sollen eben damit belastet werden, die sollen dazu gezwungen werden, dass sie eben nur konforme Produkte entweder herstellen oder importieren.
Okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt nach Frankreich fahre und mir ein Gebrauchtboot kaufen will, was kein CE-Zertifikat hat und das Boot aber für mich völlig in Ordnung ist, dann würdest du sagen, doch, kauf es ruhig.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde aber auch gleich mit dazu sagen, wir hatten schon nicht wenige Rechtsstreitigkeiten, wo der fehlende CE-Konformitätsnachweis bei einem Sportboot genutzt wird, um den Vertrag anzufechten.
Ja,
wo die Käufer dann sagen, ich darf das Boot ja gar nicht benutzen. Und nicht wenige Gerichte, das ist auch noch so eine Geschichte, ne? Also Gerichte sind ja in der Regel, oder Richter sind ja in der Regel keine Wassersportler, die muss man dann erstmal alles ganz genau erklären. Aber nicht wenige Gerichte folgen so einer Argumentation dann erstmal. Ja, und sagen, ja, gut, klar, wenn die CE fehlt, dann darf man das nicht benutzen. So.
Ja, interessant, ja.
Deswegen empfehlen wir eben immer, also wenn wir so eine Frage bekommen, wie ist das, darf ich jetzt in Frankreich ein gebrauchtes Boot kaufen, auch wenn es keine CE hat, dann sage ich, ja klar, darfst du kaufen. Und wenn mich jetzt der Verkäufer fragen würde, was mache ich denn, wenn ich ein Boot verkaufe ohne CE, dann würde ich immer sagen, weiß auf jeden Fall im Vertrag explizit nochmal darauf hin, dass das Schiff keine CE hat. Ja, denn dann ist der Verkäufer aus dem Schneider, dann kann der Käufer nicht sagen, das wusste ich ja nicht.
Ja.
Hätte ich das gewusst, hätte ich das Boot gar nicht gekauft. So. Ja. Aber ich hab's auch. Und wir machen ja wirklich schon sehr lange nichts anderes als Yachtsportrechtssache. Ja,
ja,
ich habe es noch nie erlebt, wirklich kein einziges Mal erlebt, dass ein Schiff wegen fehlender CE-Konformität, dass das irgendwelche Konsequenzen hätte. Ja.
Das ist so wie Autofahren ohne TÜV ist oder sowas.
Ja, eben. So, dass jetzt irgendein Kontrolleur, irgendein Zöllner oder irgendein Wasserschützer irgendein Polizist sich TCE-Konformitätsbescheinigung geben lässt und überprüft, ob das Schiff auch konform ist.
Ah, okay.
Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass ganz viele Leute das hier hören und sagen, nee, das ist mir schon passiert. Dann gerne mal melden. Ja, also das würde mich wirklich mal interessieren. Mir ist es aber noch nie untergekommen. Was man aber sagen muss, die CE-Konformität soll ja letzten Endes für Sicherheit sorgen. Ja, soll ja, dafür sorgen, genau, dass Produkte halt sicher sind.
Ja, und einen Standard setzen, ne?
Genau, und einen Standard setzen, einen Mindeststandard. Und das soll jetzt nicht so klingen, dass ich CE für sinnlos halte. Überhaupt nicht. Macht auf jeden Fall Sinn. Und eben weil es um Sicherheit geht, kann man natürlich, wenn es um CE-Konformität geht, immer so ein bisschen in Richtung Versicherung schauen. Ja? Also in Deutschland ist mir das nicht bekannt, dass die Versicherer nach einer CE-Konformität fragen. Dass die also sagen, wir versichern nur konforme Schiffe. Ich habe das auch im skandinavischen Raum schon gehört, dass es einige Versicherer gibt, die das schon machen. Die also sagen, wir versichern nur CE-konforme Schiffe. Warum? Weil wir eben das Risiko gering halten wollen. Ja, weil wir sagen wollen, okay, also wenn wir ein Fahrzeug versichert, dann soll das eben den technischen Mindestanforderungen entsprechen. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ja, da müsste man, wenn man es genau machen will, mal mit seiner oder mal in die Versicherungsbedingungen reinschauen, ne, ob es da irgendwelche Anschlüsse gibt. Aber auch, was ich zwar auch noch nie erlebt habe, aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn jetzt ein Schiff so krasse Sicherheitsmängel, konstruktionsbedingte Sicherheitsmängel aufweist, die es eben nicht hätte, wenn es konform wäre, wenn es CE-konform wäre, dass dann im Versicherungsfall, also wenn man mal seine Kaskoversicherung oder seine Haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen will, dass die Versicherung dann vielleicht mal nachfragt, ob das Schiff konform war. Und wenn man das eben nicht nachweisen kann oder dann mal sagen muss, nee, war es nicht, weil es ist halt kein EU-Werfbau gewesen, dass man dann vielleicht so in den Bereich kommt, dass die Versicherung sagt, dann denkt man mal über eine Leistungskürzung nach. Aber das wäre eine Frage, also ich habe vor kurzem dein Gespräch mit Dirk Wilken gehört, von Pateos. Das wäre mal eine Frage, die man mit Dirk mal erörtern müsste, so wie er es so sieht.
Ja, wir wollten mit ihm sowieso noch ein Gespräch machen, weil das einfach so, die ganze Juristerei und das Versicherungswesen, das ist so spannend, wenn es um Yachten geht, das hört ja gar nicht auf.
Nee, also gerade jetzt auch mit Dirk, tausche ich mich sehr gerne aus, und ich habe ihm auch super gerne hinzugehört, als er mit dir gesprochen hat, weil genauso wie wir ja eine Menge erleben, erlebt der Versicherer oder so ein Versicherer wie Pantenius, die erleben natürlich auch die tollsten Sachen, ganz verrückte Dinge, ganz schöne Dinge, ganz traurige Sachen und dann ist das immer ein ganz wertvoller Austausch, wenn man mal irgendwie einen Gedanken hat und sich nicht sicher ist und dann denkt man, wer könnte das denn wissen oder wer, mit wem könnte ich denn da mal so ein anregendes Gespräch drüber führen, ne? Wer kann mir da vielleicht mal einen neuen Blickwinkel liefern? Das ist in unserer Branche, ich meine, das siehst du vielleicht genauso, in unserer Branche so schön, denn es ist ja trotz den vielen, vielen Sportbooten, die es ja in Europa gibt, ist es ja eine verhältnismäßig kleine Branche.
Ja, auf jeden Fall.
Und man läuft ja immer den gleichen Leuten, läuft man ja immer wieder über den Weg. Und das empfinde ich persönlich als ganz angenehm, weil es zum einen dafür sorgt, dass sich alle einigermaßen benehmen, so, ne, weil man sieht sich auf jeden Fall zweimal. Also es ist immer ein ganz respektvolles Miteinander. Aber es hat natürlich auch sowas von Familie, ne? Wenn man irgendwie auf dem Boot ist, in Düsseldorf oder in Cannes oder in Palma, auf den großen Messen. Man trifft immer wieder die gleichen Leute.
Es ist immer ein schönes Klassentreffen.
Genau. Es ist wirklich, wirklich immer ganz, ganz schön. Und also das liebe ich an meiner Arbeit, ja, dass wir eigentlich so eine große Familie sind.
Ja.
Wo es natürlich mal hier und da hakt, ne? Und man hat mal unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde schon, in der Branche gibt es ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ja, das finde ich auch. Ben, mir raucht der Kopf, ich glaube den Leuten draußen auch. Ich frage noch eine letzte Frage. Du warst den ganzen Tag heute vor Gericht, hast du erzählt, vor unserem Gespräch. War es spannend, war es wild oder war es einfach so Daily Business?
Es war ein bisschen abstrus, muss ich sagen. Ich darf ja so über laufende Verfahren schon mal gar nicht reden.
Ja,
und ich versuche es auch immer zu vermeiden, zu viel über zurückliegende Verfahren zu reden. Aber im Grunde genommen ist es ein ganz spannender Fall. Und zwar ging es darum, dass ein Schiff in Kroatien auf Schein gelaufen ist. Und der Eigner hat sich überlegt, er lässt es lieber in Deutschland reparieren. Hat es dann halt mit dem Yachttransport nach Norddeutschland bringen lassen. Das ist immer so ein bisschen. Also ich bin heute Morgen ins Gericht gefahren und habe gedacht, ja, das ist ein Selbstläufer. Ne? Also kann man also nicht bringen. Ja, Kroatien ist, glaube ich, das weltgrößte Charterrevier.
Ja, genau.
Zu behaupten, dass es da keine Werften gäbe, die das Schiff instand setzen können, zumal es ein kleiner Schaden war.
Ja.
Das ist ja lächerlich. Ich bin dann zugegebenermaßen so ein bisschen irritiert gewesen, um nicht zu sagen, aus allen Wolken gefallen, als das Gericht mir eröffnet hat, dass ich das schon nachvollziehen kann, weil im Zweifel spricht man ja auch kein Kroatisch. Und dann kommt nämlich das, was die Gerichte gerne machen. Die ziehen immer gerne Vergleiche zum Kfz-Bereich, ja, und sagen, naja, wenn ich mit meinem Auto...
Kannst du nicht vergleichen. Es so, geht nicht.
Genau, ja, eben. Und ja, also... Es war dann noch, ich hatte gedacht, wir sind in einer halben Stunde durch. Es war dann am Ende irgendwie knapp 3 Stunden Verhandlung mit dem Ergebnis, dass wir jetzt erstmal umfassend Beweis darüber erheben müssen, wie die Werftsituation in Kroatien ist.
Oh, okay. Nervig.
Alles klar, machen wir. Ja, aber das erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Ja, Ben, spannend, danke.
Ich danke dir.
Ja, für euch da draußen... Es gibt so viele juristische Fragen. Ich hoffe, Ben, dass du jetzt nicht einen totalen Storm an Jura-Fragen kriegst. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall an Ben Tanis wenden. Einfach googeln. Findet man schnell im Internet. Und Ben, dir vielen, vielen Dank für die spannenden Geschichten. Und ich habe ja am Anfang gesagt, Juristerei ist spannend, wenn sie vernünftig erzählt wird. Und das hast du getan. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir und wünsche einen schönen Abend.
Dir auch.
Mach's gut.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.